So, ja, von meiner Seite auch nochmal an diejenigen, die ich persönlich begrüßt habe. Ja, hallo, mich freut es, dass ich da sein darf. Ich habe mir gedacht, ich muss euch das jetzt erzählen, weil es für mich so ein kleiner Beweis ist, dass Gott eigentlich treu ist, allen kleinen Dingen. Ich schaffe es immer wieder, wenn ich herkomme, zu euch, dass das irgendwie ein bisschen Stress wird. Und naja, was macht der gute Österreicher, wenn er pünktlich kommen will? Und selbst der Wegen, der schon kennt, er schnappt sich normalerweise Navi und gibt die Adresse ein. Das habe ich heute auch gemacht in der Früh, Ampel lang. Die genaue Adresse brauche ich nicht, weil ich weiß schon, wenn ich reinkomme, wie ich dann fahren muss, gebe Ampel lang ein. Und fahre, Musik eingeschaltet beim Auto und fahre und fahre. Und irgendwann sehe ich, ah ja, in 1,5 Kilometer ist die Ausfahrt, da muss ich dann raus. Und fahre, rechts neben mir eine Baustelle. Und dann sehe ich, hey, da hinter der Baustelle ist dann die Ausfahrt. Also ich habe die Ausfahrt dann verpasst. Und dachte, oh, jetzt wird es knappig. Und schaue aufs Navi. Die Zeit springt von 20 Minuten auf 37 Minuten, 10 Kilometer in die Richtung noch. Und ich dachte, das wird jetzt knapp. Und naja, denke ich mir, dann musste ich ein bisschen mehr aufs Gas stecken. Bin ich gefahren, bei Ried dann raus, glaube Ried war es. Und dann irgendwann quer durch die Pampa bin ich dann gefahren. Und immer noch, immer so ein bisschen das rechte Auge auf der Zeit vom Navi, so 8:56 Uhr. Und mir dachte, nein, das wird gerade noch passen. Und um 8:57 Uhr komme ich dann bei Ampelwang rein. An einer Stelle, wo ich noch nie reingefahren bin, keine Ahnung, wo ich war, und ich dachte, super, jetzt. Und vielleicht kennst du das dann schon, im Hinterkopf ist der Gedanke dann immer gelaufen, ich lande sicher im falschen Ampelwagen. Das ist irgendwann in der Pampa, und ich muss anrufen, das wird halt nichts. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt die Adresse hast du nicht eingeben, und ich bin da hinten dann beim Bauhof, glaube ich, war das, bin dann runtergekommen, und ich habe mir gedacht, naja, jetzt fährst du halt einfach mal rechts, und ich habe dann gleich ein Dach, hab ich dann gesehen, dann habe ich gedacht, ah ja, passt, okay. Und im Herzen dann irgendwie habe ich gedacht, danke Gott. Und zwischendurch auf dem Weg betet es dann doch, weil es irgendwie unangenehm ist. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man zu spät kommt. So habe ich dann einfach gefreut, einfach in so kleinen praktischen Dingen zu sehen. Also ich hätte jetzt nicht die Zeit gehabt, dass ich einen Ampelwagen da irgendwo noch suche. Gell. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so groß ist. Naja, auf jeden Fall bin ich gefreut, dass ich da sein kann und das pünktlich. Ja. Zeit vergeht. Ich habe zufällig geschaut, was das letzte Mal gepredigt hat. Und das war so der Titel, wie ein echter Christ lebt. Und ja, wir alle leben so unseren Glauben. Und es fällt uns manchmal leichter und manchmal ist es ein Kampf. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht mit dem Zweifel, wo man dann denkt, naja, meint es die Bibel wirklich so? Kann ich das in der Situation jetzt wirklich wörtlich nehmen? Oder muss ich das irgendwie relativ sehen? Die Frage einfach, worauf kann ich mich wirklich verlassen? Was ist jetzt wirklich sicher? Wenn man sich die heutige Zeit so etwas ansieht, die Börsenkurse, die gehen ja rauf und mal runter, so fast so wie die Laune von den Menschen. Und man weiß ganz genau, letztlich ist nicht berechenbar. Beim Wetterbericht ist es mittlerweile besser geworden, das wissen wir. Die Trefferquote liegt ungefähr bei 80%, habe ich mir sagen lassen. Und die Grundaussage ist die, dass das, was früher irgendwie so sicher gegolten hat, auch im christlichen Bereich, was wirklich fix war, ist heutzutage sehr, sehr oft auf einmal relativ. Es ist oft nichts mehr wert. Und das betrifft auch die Bibel. Die Bibel ist für viele Menschen ein Teil eines veralteten Wertesystems. Sie ist nicht mehr aktuell. Und wenn Menschen über Moral und Religion reden, dann spielt das, was in der Bibel drinnen steht, oft nur die zweite Geige. Die historische Zuverlässigkeit wird trotz all der Beweise, die es gibt, schon seit langem wirklich in Frage gestellt. Und das, was ich schon anklingen lassen habe, ist, dass selbst für viele Gläubige die Bibel ein Buch ist, wo der Inhalt relativ betrachtet wird. Kann man das wirklich wörtlich nehmen? Ist das wirklich, muss ich das wirklich so stur ernst nehmen? Und vielleicht geht es euch da manchmal ähnlich. Was euer eigenes Glaubensleben betrifft, dass man sich denkt, ah, das muss jetzt nicht so eng sehen, das kann ein bisschen lockerer nehmen. Ich möchte euch heute Morgen aber nicht über das informieren, auf was wir uns nicht mehr verlassen können, sondern ich möchte euch mit einer Aussage von Petrus, das ist zumindest mein Ziel, ein bisschen ermutigen. Und wir finden das im ersten Petrus, also im zweiten Petrusbrief, das erste Kapitel, und ich lese vom Vers 12 weg. Weil ihr dieses herrliche Ziel vor Augen habt, will ich nicht mehr aufhören, euch daran zu erinnern. Selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündigt wurde. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich lebe. Durch unseren Herrn Jesus Christus weiß ich aber, dass ich diese Erde bald verlassen muss. Deswegen setze ich alles daran, dass ihr auch nach meinem Tode nicht vergesst, was ich euch gesagt habe. Wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Wiederkommen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit selbst gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme Gottes vom Himmel gehört. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen sind wie ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet und Klarheit schenkt, bis es endgültig Tag wird und der aufgehende Morgenstern Licht in unsere Herzen bringt. Doch eins dürft ihr dabei niemals vergessen. Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündigten. Immer war es der Heilige Geist, der sie beauftragte und dazu trieb, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Soweit der Bibeltext, über den ich heute reden möchte. Also der Petrus macht eigentlich unmissverständlich klar, dass die Bibel von allergrößter Bedeutung für uns ist. Also nicht nur irgendein Buch, wo man ab und zu mal durchblättert und wie so ein Orakel drin so schaut, okay, was hat Jesus mir zu sagen, und dann mal irgendeine Seite aufschlagt und mit dem Finger reingeht und die Bibelstelle gilt dann, sondern die Bibel ist wirklich ein Buch, welches erforscht werden muss, die man sich tief einprägen muss. Und mich begleitet seit Weihnachten ein Vers, der im Psalm drin steht, wo gesagt ist, tief präge ich deine Worte in mein Herz ein, damit ich nicht gegen dich sündige. Also die Bibel ist wirklich ein Leitfaden, der für uns als Christen einfach das Wichtigste ist. Und das war im Alten Testament, das war die damalige Bibel, die eben der Petrus gehabt hat, war das schon genauso. Und die ist so entstanden. Eben von Menschen, die im Namen Gottes geredet haben und die eben getrieben vom Heiligen Geist waren. Also wir haben es gerade gehört zum Schluss. Das war nicht, weil sich irgendeiner gedacht hat, ach, das schreibe ich jetzt nieder, damit sie ein paar hundert Jahre später irgendeinen Kopf drüber macht, sondern das war von Heiligen Geist getrieben. Und auf viele Kernfragen von uns Menschen, nicht auf alle, finden wir in der Bibel Antwort. Auf die Frage, woher kommen wir? Wie kann ich mit meiner Schuld umgehen? Mit meinen Fehlern umgehen? Was ist böse? Was ist gut? Was ist falsch? Was ist richtig? Wer ist Gott? Was kommt nach dem Tod? Auf all diese Fragen findet man Antwort in der Bibel. Sicher, vielleicht mag sich ein oder anderes denken, diese Fragen kann man durchaus auch ohne Bibel beantworten. Und viele, sagen wir mal, kluge Denker und Religionsstifter haben auch genau das gemacht. Die haben teilweise sehr komplizierte und größtenteils logische Denkgebäude errichtet, die tatsächlich auch Antworten liefern. Und selbst damals, in der damaligen Zeit, hat es viele solche Denker gegeben. Viele Sagen und Mythen. Das gibt es nicht nur heute, sondern hat es damals auch gegeben. Es hat damals zum Beispiel den griechischen Götterhimmel gegeben. Der reichte zurück bis zu Zeiten des Abraham in Ur in Chaldea. Und der ist über die Jahre immer wieder verfeinert worden. Und auf die Bedürfnisse der Menschen ein bisschen angepasst worden, damit es eben schmackhafter wird. Und es gab zum Beispiel die pseudoreligiösen und Intellekten sehr anspruchsvollen Sekten, wie zum Beispiel die Gnostiker, die durch Erkenntnis ihren eigenen Geist vergöttern wollten. Das geht heutzutage weiter in den Lehren der Esoteriker, selbsternannte Heilsapostel und fernöstlichen Religionsstiftern. Bis hin zu Theologen, die die Bibel irgendwo als Ausgangspunkt ihrer eigenen religiösen, philosophischen Lehre betrachten. Vielleicht beschäftigt sie sich nicht so damit, aber das ist die Zeit, in der wir drinstecken, wo es alle möglichen Strömungen gibt, viele Antworten gibt und wo die Bibel eine von vielen ist. wo man sich dann manchmal echt die Frage stellt, ja, könnte nicht die oder die Lehre recht haben? Oder wäre das nicht auch eine gute Antwort? Und selbst als Christ ist man nicht gefeit, dass man manchmal den Gedanken hat, naja, was macht uns mit unserem Glauben, einfach was hebt uns da hervor? Die Bibel sagt, oder der Petrus sagt, all diese Lehren, und mögen sie alle noch so schlüssig sein und so gut klingen, sie sind Menschenwerk, von Menschen erdacht, von Menschen gemacht, aus menschlichem Willen hervorgebracht. Wenn wir also Antworten suchen, ehrliche Antworten suchen auf Lebensfragen, wo wir eben gerade drinstecken, dann sollten wir nicht wirklich die sprichwörtliche Katze im Sack kaufen, sondern uns auf etwas stützen, auf was wir uns wirklich verlassen können. Und genau deswegen macht der Petrus das ganz deutlich. Er sagt, die Bibel ist ein Dokument, geschrieben von Augenzeugen. Nicht etwas, was sich irgendeiner aus der Nase gezogen hat oder erfunden hat, sondern ist geschrieben von Augenzeugen. Und deswegen macht der Petrus deutlich, indem er sagt, wir, ich selber, habe seine Herrlichkeit gesehen. Ich, der Petrus, habe mit meinen Augen die Herrlichkeit gesehen. Und ich rede und ich schreibe von Dingen, die ich gesehen habe, die ich erlebt habe. Ich war dabei. Ich war Augenzeuge. Ich weiß, wovon ich rede und wovon ich schreibe. Ich war damals mit Johannes und mit Jakobus auf dem Berg, als wir die Erscheinung hatten. Ich war live dabei, ich habe das gesehen. Und Gott selbst hat zu uns gesprochen. Und er hat gesagt, der da, dies ist mein lieber Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Ich habe es selber gehört. Ich weiß nicht, wie es uns gegangen wäre. Der Petrus hat das live miterlebt. Und solche Augen- und Ohrenzeugeberichte, von denen reden wir, sagt der Petrus. Und er ist dabei hochmotiviert und absolut glaubwürdig. Und er sagt, das haben wir im Wort Gottes niedergeschrieben. Das ist das, wovon wir in unseren Briefen berichten. Und er unterstreicht das nochmal. Wie haben wir es selbst denn ausgedacht? Wir haben Gottes Worte niedergeschrieben. Nun, was möchte uns der Augenzeuge Petrus eigentlich wirklich sagen? Das Erste, was er sagt, ist, haltet an der Bibel fest. Denn da drin redet Gott verbindlich zu euch. Nicht nur die Evangelisten und die Apostel, also das Neue Testament, sind als Augenzeugen zuverlässig. Auch die alte Schrift, der Predigtext, auch das prophetische Wort, also das Alte Testament, ist zuverlässig. Auch auf das können wir sie verlassen. Der Petrus sagt nicht so, umso fester haben wir das prophetische Wort. Also der Petrus beruft sich auf Aussagen, die er im Alten Testament gefunden hat. Was hat Jesus gesagt am Berg der Verklärung? Er hat gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wir kennen diese Aussage aus anderen Bibelstellen. Als Jesus zum Beispiel getauft wurde, daher kennen Sie wahrscheinlich, ist diese Aussage auch schon von gefallen. Im Psalm 2, Vers 7 steht es nochmal. Dort sagt eben der Psalmschreiber, er redet über den Beschluss Gottes, wo dieser entschlossen hat, seinen Sohn gegen den Aufstand der Welt des Herrn einzusetzen, sagt eben der Psalmist, du bist mein Sohn, auch schon im Hinblick auf Jesus. Oder im Jesaja, lesen wir es noch einmal, du hast weist Gott noch einmal auf diesen kommenden Knecht hin, indem er sagt, das ist mein Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und auf diese Worte bezieht sich Gott am Berg der Verklärung. Und indem er diese Worte wortwörtlich noch einmal benutzt, autorisiert er im Nachhinein nochmal diese Propheten, diese Gottesmänner, die diese Texte geschrieben haben. Und er macht deutlich, dass er ihnen persönlich diese Worte in den Mund gelegt hat. Und das ist ein Stück weit auch ein Beweis für das Alte Testament, dass das nicht nur niedergeschrieben wurde, so dass man halt drin schmökern kann oder irgendetwas hat, wo man im Kopf Gedanken machen kann drüber, sondern etwas, wo man wissen kann, hey, da steckt mehr dahinter, da steckt der Geist Gottes dahinter. Ich habe es jetzt mittlerweile vergessen, es gibt schon Belege, wie viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament tatsächlich in Erfüllung gegangen sind. Das sind irrsinnig viele. Es gibt natürlich eine Menge, die nur ausständig sind, aber es gibt dann für mich wirklich einen umwerfenden Beweis, dass da wirklich mehr dahinter steckt, als nur, dass irgendein Mensch dir dann Spaß gemacht hätte. Da steckt Gottes Geist dahinter. Und weil das so ist, weil wir das wissen, sollen wir auf diese Grundaussagen der Bibel achten. Wir sollen sie uns zu Herzen führen, wie in dem Psalm, wo ich gesagt habe. Wir sollen uns tief einprägen in unser Herz, damit wir gegen Gott nicht sündigen. Je besser wir Gottes Wort kennen, je tiefer wir uns das einprägen, umso größerer Schutz ist es für Anfechtung ist es gegen Sünde, ist es Schutz gegen Zweifel. Es enthält eine Vielzahl von zuverlässigen Fundamenten für unseren Glauben, woran wir uns wirklich festmachen können, wo unser Alltag einfach erleichtert wird. Und es ist ein durch und durch ein zuverlässiger Beweis auf den Heiland, der einmal kommen soll. Und der Petrus sagt, wir haben euch doch keine Märchen erzählt. Oder in einer älteren Übersetzung können wir lesen, wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, das Kommen des Herrn Jesus Christus. Also wir haben euch doch keinen Blödsinn verklickert. Oder irgendetwas, um nur unseren Spaß zu machen. Sondern wir haben euch das erzählt, was Jesus uns selber gesagt hat, was Gottes Geist uns anvertraut hat. Und wir wollen uns euch immer wieder daran erinnern, solange ich lebe. Das war an Petrus sein größtes Anliegen. Dass er die Gemeinde oder die Leute, mit denen er Kontakt gehabt hat, immer wieder an das erinnert hat. Er sagt, hey, vergiss es nicht, ich habe das live erlebt. Das ist ein gewaltiges Plädoyer für die Bibel. Und da werden für mich zwei Dinge klar. Das erste ist, es geht nicht, dass man manchen Passagen der Bibel glaubt, weil man sie eben leichter glauben kann. Und andere Passagen dann sagt, naja, das muss man eben relativ sehen. Oder dass man sagt, naja, das ist möglicherweise historisch nicht glaubwürdig. Ein ganz praktisches Beispiel, es gibt Theologen, die sagen, ja, die Schöpfungsgeschichte zum Beispiel, die, ob das wirklich in 7 Tagen passiert ist, das muss man nicht so eng sehen. Das kann durchaus ein paar tausend Jahre gedauert haben. Und da wird natürlich auch recht viel herumorakelt. Persönlich glaube ich an einen Gott, der das wirklich kann. Also wenn in der Bibel drin steht, es war morgen, es war Abend, ein Tag, dann glaube ich persönlich, dass es wirklich ein Tag war und dass dazwischen nicht recht viel mehr war. Ich glaube, der Gott, an den ich glaube, der kann die Welt in 7, in 6 Tagen schaffen. Der kann das. Was ich damit sagen möchte, wir dürfen an die Bibel so glauben, wie es geschrieben steht. Heißt nicht, dass ihr euch keine Fragen stellen dürft. Heißt nicht, dass wir Bibelstellen hinterfragen dürfen. Heißt aber auch nicht, dass wir Lehre, die wir von irgendwem gehört haben, auch hinterfragen dürfen und mit der Bibel in der Hand kritisch betrachten dürfen. Im Gegenteil, die Bibel sagt sogar, prüft die Geister. Seid kritisch, hinterfragt es. Aber wir dürfen uns auf das vertrauen, dass das, was uns Gott und seine Bibel mitgegeben hat, dass das ein echtes, tragfähiges Fundament ist. Ein Beispiel. Ihr seid auf dem Flughafen. Bei mir ist das ab und zu der Fall, und dann hat man einen Laptop mit und das Ding kostet ja relativ was, ja, also billig ist es auch nicht. Und ich möchte das Handgepäck abgeben. Und ich möchte meinen Computer irgendwo sicher deponieren. Und auf der Suche nach einem Schließfach schickt man mich letztendlich auf die hinterste Ecke vom Flughafen zum Airport Service und ich komme in so ein heruntergekommenes Büro. Stellt euch das einfach bildlich vor. Es gibt 2 Schalter. Und an dem einen Schalter sitzt eine nette junge Dame, gepflegt, und die lächelt mich an. Und an dem anderen Schalter sitzt ein junger Typ, der kaut einen Kaugummi, der ist unrasiert, hat voll langes Haar, hat ein total griniges T-Shirt an, und der schaut mich nicht einmal an. Wem glaubt sie, werde ich meinen Computer geben? Logisch, gibt es eine Dame, weil die macht irgendwie für mich also einen vertrauenswürdigen Eindruck. Ich glaube, jeder von uns hätte so entschieden. Wo es total unlogisch ist. Weil woher soll ich wissen, dass die Dame tatsächlich vertrauenswürdiger ist? Vielleicht ist das ja nur eine Masche. Das geht ja heutzutage, dass man sagt, hey, den führe ich so richtig hinter das Licht. Und mehr noch, die 2 Personen arbeiten beide in der gleichen Firma. Die sitzen im gleichen Büro. Die bewachen das gleiche Regal. Bedeutet, entweder ich vertraue der ganzen Firma, oder ich hätte mein Gepäck dort überhaupt gar nicht abgeben dürfen. Und so ist es genauso auch mit der Bibel. Manche Berichte wirken von vornherein glaubwürdig. Und bei anderen Berichten, die erscheinen dann so wie der junge Mann am Schalter, das, wo man sagt, hey, das geht gar nicht. Ja? Wo man irgendwie sofort einmal abgeschreckt ist und sagt, nein, das passt jetzt irgendwie nicht. Aber es steht in der Bibel drin, es ist das gleiche Buch. Und wenn ich sage, das nehme ich, und das nehme ich nicht, dann ist es inkonsequent. Und das müssen wir uns bewusst machen. Also, du kannst nicht sagen, das glaube ich und das glaube ich nicht. Du kannst die Bibel nicht auseinanderschneiden. Das zweite, was klar wird, ist, dass wir wissen, dass wer die Bibel liest, der bekommt natürlich mehr und mehr einen Durchblick für das, was in der Welt passiert. Und auch die Dinge, die abgehen in der Gesellschaft, man bekommt schon eine eigene Sicht davon. Denn die Bibel zeigt uns, wie Gott das Ganze betrachtet und beurteilt. Bei uns war es so, wir haben neben uns in der Gemeinde ein Asylantenhaus, das ist direkt neben unserer Gemeinde unmittelbar, also ich fahre im nächsten Garten, ist ein Haus, da sind Asylanten untergebracht. Und wir kriegen die Situation, so wie es in Österreich momentan so ein bisschen abgeht und wie es in den Medien ganz, sagen wir mal, heiß gekocht wird, kriegen wir live mit als Gemeinde. Und das ist eine Herausforderung. Und es ist in den vergangenen Monaten viel über Religion, über Christentum und so weiter, Islam diskutiert worden, in den Zeitungen geschrieben worden. Und eins kann man dabei feststellen, das betrifft nicht nur uns als Österreicher, sondern das ist eine breite Sache, dass kaum einer nur da ist, der einen Durchblick hat, der ein Verständnis hat dafür, was es bedeutet, eine persönliche Glaubensbeziehung, eine Glaubensüberzeugung zu haben, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Egal, ob es ein Muslim ist oder Christ ist. Daher glaube ich wirklich, dass wenn wir die Bibel lesen und dem Wort vertrauen, dass wir doch einen gewissen Durchblick für die Dinge bekommen. Das heißt nicht, dass wir besser sind oder gescheiter sind, sondern dass Gott uns da einfach eine Klarheit gibt. Und weil es so ist, kann man das Plädoyer, das der Petrus gibt, für die Schrift noch unterstützen. Lest es. Wir haben jetzt angefangen, das ist ja total out. Wir machen gerade einen BO-Kurs durch bei uns im Hauskreis. Und ich habe jetzt wieder angefangen, Bibelverse auswendig zu lernen. Das war etwas, was ich weiß nicht warum. Als Kinder haben wir das noch gemacht. Und natürlich, man lernt automatisch so Bibelverse auswendig, wenn man Bibel liest. Aber das ändert sich ja alles. Ja. Aber ich habe mir gedacht, hey, eigentlich möchte ich das anfangen, dass ich wieder Bibelverse auswendig lerne. Einfach aus dem einfachen Grund, weil wenn man das tut, nimmt man es mit. Wenn ich Bibelverse auswendig lerne, dann ist das etwas, was ich am Tag immer wieder gedanklich mit mir umwälze. Und wenn die Bibel sagt, der Psalmist, deine Worte verwahre ich in meinem Herzen, dann heißt es genau das. Ich präge es mir tief ein. Es gibt Leute, die sagen, du musst das Wort wörtlich natürlich auswendig können. Ich bin eher Verfechter davon, dass ich es zumindest sinngemäß können möchte. Und vielleicht da ist es nicht schlecht, wenn man die Bibelstelle nur dazu kann. Weil ich einfach wirklich glaube, dass das ein kleiner Schatz ist, den man sich mitnehmen kann. Gottes Wort dabei haben. Kein Stress daraus machen. Ich muss jetzt nicht 500 Bibelverse auswendig können. Ja. Also das soll jetzt kein Wettbewerb sein. Aber einfach, dass man damit bewusst anfängt, immer wieder zum Beispiel so wie kleine Häppchen, Energiehäppchen, einfach Bibelverse auswendig zu lernen. Das ist etwas, das habe ich 20 oder 30 Jahre nicht mehr gemacht. In der Kinderstunde und dann zwischendurch, wie gesagt, was halt dann so mitgeht, aber nicht mehr bewusst. Ein weiterer Punkt, den der Petrus sagt, ist, haltet fest an Jesus. Der Petrus spricht davon, dass Jesus den Christen, also das spricht, dass den Christen die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, dass er ihnen das verzählt hat. Er hat ihnen das immer wieder gesagt, hey Jesus, dieser Jesus, den ich erlebt habe, der wird einmal wiederkommen. Und damit weist er eigentlich auf ein Geheimnis der Bibel hin. Denn die Bibel ist nicht nur ein Buch, in der Geschichte, also etwas Vergangenes festgehalten wurde, sondern die Bibel ist auch ein Buch, wo Zukünftiges drinnen steht, also Dinge, die nur passieren werden. Und jeder, der in eine Gemeinde geht, weiß viele Geschichten, wo Prediger gesagt haben, schaut her, da ist im Alten Testament das gestanden. Beispiel mit Israel, ja, Staatengründung. Ja. Und das ist tatsächlich passiert, das ist noch gar nicht so lange aus. Und in der Bibel ist schon das viele, viele, viele Jahre zuvor ist das beschrieben gewesen. Voll super, voll cool. Die Bibel ist noch viel mehr. Die Bibel ist ein Buch, welches Menschen verändert, weil sie über Jesus redet. Und weil sie über Jesus redet, ist da drin Kraft. Und diese Kraft, die kann einen Menschen umkrempeln, weil eben Gottes Kraft verändert. Manche von uns kennen, wie gesagt, Beispiele, wo Menschen wirklich total verändert wurden, nur durch die Tatsache, weil sie Christen geworden sind. Und wir kennen Bücher und Zeitschriften. Und vielleicht geht es euch da manchmal ähnlich wie mir, dass ich mir denke, ja, schön, super, aber ich kenne den nicht. Oder das ist irgendwo in Amerika oder irgendwo in Deutschland, aber ich kenne die Person nicht persönlich. Ja. Also das, was ich damit sagen will, am eindrücklichsten ist, wenn man es selber erlebt hat. Wenn man selber sagen kann, hey, da hat Jesus in mein Leben eingegriffen. Und umso enttäuschender ist es, wenn heutzutage dieser Jesus, der wirklich verändert, kaum noch hochgehalten wird. Wenn jeden Blödsinn auf die Straße gegangen wird und demonstriert wird und wir als Christen unseren Mund oft nicht aufbringen, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht. Da ärgere ich mich oft über mich selber. Wenn in der Arbeit dann diskutiert wird und nur, dass man einer Diskussion aus dem Weg geht. Oder dass man vielleicht, wenn man nicht blöd dasteht, halten wir halt den Mund. Das ist nicht etwas, wo ich sage, da zeige ich auf andere, die so schlecht sind, ich bin so super Christ. Das sind Dinge, wo wir tatsächlich jeden Tag drinstecken und kämpfen. Aber ich glaube, dass es sich auszahlt, dass man wirklich auch den Mut manchmal zusammenrafft und sagt, dann jetzt sage ich was. Aber man weiß, dass das unangenehm wird. Kernaussage ist, was ich noch zuvor sagen wollte, ist, da habe ich überlesen, was für mich ist, dass die ganze, was von den Kirchenvertretern oft noch gelebt wird oder vorgelebt wird, ist manchmal auch frustrierend. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist zu Weihnachten, also mir kommt es zuvor, von der Tatsache, dass es immer schneller vergeht, aber die Zeit wird für mich immer unruhiger. Also bei mir zumindest war es wirklich, dass bis zum 23. auf Anschlag gearbeitet wurde. Also du hast null Zeit gehabt, beruflich, dass man sich wirklich einmal, dass man Ruhe zur Ruhe kommt vor Gott. Wir haben uns das ja das erste Mal wirklich bewusst zu einer Einkehrzeit gegönnt vor Weihnachten. Einfach mit dem Ziel, dass wir gesagt haben, ich muss einmal einfach einmal aus dem, was mich täglich so umtreibt, auch innerlich zur Ruhe kommen. Man spürt es. Und Weihnachten und Ostern, den eigentlichen Inhalt, das möchte ich damit eigentlich sagen, ist oft nur mehr ein frommes Gesülze. Man hört von irgendeinem Dialog, man hört von Toleranz, von gegenseitiger Annahme, von interreligiöser Verständigung, aber es geht vom Kern her, geht es nicht mehr um Jesus. Und Weihnachten ist so das Paradebeispiel. Bei Weihnachten geht es kein Millimeter mehr um Jesus heutzutage. Und Kernaussage hinter diesen Dialogen ist die, dass man ja so bleiben kann, wie man ist. Man muss sich ja nicht verändern. Man muss die anderen nur respektieren. Und wenn du einem Kollegen oder einem Freund sagst, du sagst, du Jesus will nicht, dass du so bleibst, wie du bist, dann hast du ein Problem. Wenn die feststellen, dass du ihren Lebensstil in Frage stößt, oder nicht mehr du, sondern indirekt einfach, dass die Bibel sagt, du müsstest dein Leben ändern, und das übernehmen die Leute relativ schnell, dann ist mit Toleranz vorbei. Dann ist die Toleranz auf einmal einseitig. Natürlich liebt uns Jesus so, wie wir sind. Da ist eine Wahrheit dran. Absolut. Aber es ist keine Wahrheit dran, dass wir so bleiben sollen, wie wir sind. Überhaupt nicht. Und ich glaube das nicht einmal, dass das möglich ist. Ich glaube, wenn du Jesus kennenlernst, dann verändert dich das. Wenn du Jesus lieb hast, dann ist es dir nicht mehr egal, was du tust oder was du halt nicht tust. Weil dann Gottes Geist in dir lebt. Wenn du eine echte Hinwendung, eine echte Bekehrung zu Jesus gehabt hast, dann bin ich überzeugt, dann wohnt der Geist Gottes in dir. Und der lässt dich nicht in Ruhe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer, der Jesus lieb hat, dass dem die Dinge gleichgültig sind. Weil eben das Gegenteil davon ist. Jesus verändert. Jesus möchte verändern. Jesus möchte, dass wir bessere Menschen werden. Jesus möchte aus unserem Leben den Mist rausschmeißen. Er geht dabei behutsam vor. Manchmal natürlich ist notwendig, dass er uns wirklich vom Kopf stoßt, weil wir es sonst nicht mitkriegen. Und Jesus zwingt uns auch nicht dazu. Aber Fakt ist, dass Jesus unser Leben verändern möchte. Petrus sagt, wir haben seine Kraft verkündigt. Von dieser verändernden Kraft, die wirklich tief in dein Leben eingreifen kann, hat der Petrus geredet. Er hat gesagt, wenn du Jesus nachfolgst, dann hinterlass das Spuren. Das ist nicht etwas, was irgendwie so ist wie ein Fernsehsender, du schaltest das ein und du schaltest das aus und dann ist das vorbei, sondern das verändert. Wir haben jetzt als Freikirchen die Möglichkeit, aktiv am Religionsunterricht teilzunehmen und ich finde das spitze. Also meine Kinder gehen alle ganz gerne in diesen Religionsunterricht. Wir haben auch, sage ich, genügend Lehrer, die das auch praktizieren und die genießen das, denen taugt das. Aber warum sehe ich das so? Es gibt ein Beispiel. Ein Religionsbuch von einer Realschule, 7. Schulstufe, da findet man einen Abschnitt zu dem Thema, ganz aktuell, auf Muslime zugehen. Und es findet sich aber keine Erklärung da drinnen über die unterschiedliche Bedeutung von Jesus im Koran und Jesus in der Bibel. Es steht in dem Buch praktisch nichts drinnen, um einen möglichen Konflikt aus dem Weg zu gehen. Null. Keine Information. Gar nichts. Das ist nur ein Satz drinnen, der irgendwie so zum Nachdenken in der Gruppe anregen soll. Und der Satz lautet, Jesus ist zwar einzigartig, aber nicht einzig. Das ist das, was die Kinder über Religiosität in der Schule vermittelt bekommen. Und der freikirchliche Religionsunterricht ist da für mich persönlich schon eine Möglichkeit, dass man den Kindern ein solides christliches Fundament damit gibt. Und wirklich auch Dinge beibringt. Neben der Sonntagsschule, die in den Gemeinden ist. Unsere Kinder brauchen ein solides biblisches Fundament, dass sie wissen, entscheiden müssen später selber mal, ob sie es glauben oder nicht, wie jeder Mensch. Aber mein Wunsch, unser Ziel ist, dass unsere Kinder wissen, was in der Bibel drin steht. Dass sie wissen, für oder gegen was sie entscheiden. Und der Satz, den ich halt gerade gesagt habe, braucht man eigentlich nicht viel nachzudenken, denn der ist schlichtweg falsch. Jesus ist einzig. Er ist der einzig wahre Heiland. Das ist unser Glaubensinhalt. Und wir dürfen nicht bei diesem Rausch, bei dieser Interreligiosität, die sich überall breit macht, ja, jeder hat seinen Gott und ist ja überall der gleiche Gott, da tanzen wir alle mit, dass wir uns vor dem benebeln lassen. Wir dürfen da nicht mit. Wir dürfen durchaus ehrlich sein und sagen, du, wenn du von dem Jesus redest, der in der Bibel drin steht, den kenne ich komplett anders. Man kann durchaus da ein bisschen selbstbewusst in Gesprächsthemen einsteigen. Wir dürfen an Jesus festhalten, weil seine Kraft verändert. Und wir dürfen das mit Zuversicht machen, weil wir wissen, er kommt wieder. Das ist nicht ein leeres Versprechen, sondern die Bibel sagt, Jesus kommt wieder. Jeder, der sich an Jesus hängt, bekommt eine neue Lebensperspektive. Der will, habe ich schon anklingen lassen, grundsätzlich Jesus dienen. Und er hat Ziele. Der hat Aufgaben und der möchte sich irgendwie einbringen für seinen Herrn. Und viele Menschen hangeln sich in den Tagen, also von einem Erlebnis zum nächsten. Und man möchte das Leben genießen, das uneingeschränkte Vergnügen wird gefordert, die Zahl der Mega-Events, Partys, Happenings und was der Henker, wie das alles noch heißt, das wird ständig mehr und dauert immer länger. Und man hat den Eindruck, dass viele Menschen sich eigentlich nur betäuben wollen. Die wollen sich über das gar nicht Gedanken machen. Sie wollen nicht mit dem echten Leben konfrontiert werden. Als Christ wissen wir, dass unser Leben ein Ziel hat. Als Christ wissen wir, dass wir zwar das Leben hier auf der Erde leben, aber dass das nur ein Bruchteil dessen ist, was eigentlich folgt. Als Christen wissen wir, dass Leben nicht das Leben auf der Erde da gemeint ist, sondern eigentlich längerfristig eine Beziehung mit Gott gemeint ist. Wir leben nicht nur so einen Tag hinein, sondern eigentlich leben wir auf den Tag zu, an dem Jesus Christus wiederkommt. Die Frage ist aber, die müssen wir sich stellen, tun wir das wirklich? Es gibt Tage, wo ich genau das Gegenteil mache, wo ich genau dazu neige, dass ich sage, hey, eigentlich möchte ich mir jetzt keinen Kopf machen über das, was in der Welt abgeht. Ich will das nicht nachdenken, weil es manchmal Angst macht, weil es nicht immer schön ist, der Wahrheit ins Angesicht zu sehen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich viel zu sehr an dem hänge, was mit mir im Beruf passiert, was mir privat wichtig ist, was mir Spaß macht. Und ich habe ja noch so viel vor. Und ich habe noch so viel zu erledigen. Und da geht es im Alltagstrubel schon mal unter, dass ich mir Gedanken darüber mache, es könnte eigentlich sein, dass Jesus morgen schon kommt. Und dieser Satz wird ja manchmal so als Drohung quasi in den Raum gestellt und das geht es mir überhaupt gar nicht. Aber als Christ, das sagt ja die Bibel, sollte man so leben, dass der Tag jederzeit kommen kann. Ehrlich, ich hoffe, dass der Tag noch viele Jahre dauert, bis das da kommt, weil ich lebe gern. Und ich genieße mein Leben gern, es macht mir Spaß und es ist schön. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die eben nicht das Vergnügen haben, in so einem Land zu leben, in so einer Zeit zu leben, wie das tue. Und die sehnen sich den Tag sehr wohl herbei. All diese Dinge lenken uns oft ab, was uns umgibt, so gut es uns geht. Von dem, was ich tun sollte, von dem, wie ich sein sollte. Es verrückt meine Sicht der Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind, die eigentlich wirklich dran sind. Dass Menschen wirklich zu Jesus finden. Dass Jünger herangebildet werden. Also es sind eigentlich Leute, die zum Glauben finden und die durch eine intensive Zeit einfach von Zweierschaft zum Beispiel oder im Bibelkreis, einfach, dass die nicht nur über Jesus Wissen anhäufen, sondern das dann auch umsetzen. Aber so ist es. Jesus macht uns Mut für morgen. Und die Ängste vor Krieg, die ist ja aktuell, und Unfrieden ist auch aktuell, vor Konflikten, das geht ja heutzutage um, dass man nicht weiß, naja, wie lange wird es noch so sein, dass man irgendwie so entspannt in den nächsten Tag reinleben kann. Das wissen wir ja nicht mehr. Das braucht uns als Christ eigentlich nicht ängstigen. Das braucht uns nicht verzehren. Weil Jesus der Herr ist. Und weil Jesus alles in der Hand hat. Und er wird wiederkommen. Und er wird dann Gerechtigkeit schaffen. Die wir als Mensch mit all unserer Mühe, mit all unseren Anstrengungen niemals hinbekommen. Was unsere Zeit kennzeichnet, ist eben die Kurzlebigkeit. Die Hektik, was ein Christen auszeichnet oder auszeichnen sollte, ist sein bewusst gelebtes Leben. Als Christ weiß ich gehöre Jesus. Und er hat mit mir noch was vor. Er hat mit dir noch was vor. Und ich möchte euch einfach ein bisschen Mut machen mit dem Brief von Petrus. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht in eurem Glaubensleben. Bei mir ist es sehr, sehr oft so, dass ich das sehr wohl hadert. Und dass ich oft wirklich daran kämpfe, dass ich für mich die Dinge an die richtige Position rücke. Es fällt mir nicht immer leicht. Es fällt mir nicht immer leicht, dass ich Jesus vertraue. Meine Arbeit, mein Umfeld, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun. Es fällt mir nicht immer leicht, Jesus vor das zu stellen, was ich eigentlich lieber tun würde. Mein Spaß haben, genießen, faulenzen, was weiß ich alles noch. Das sind Dinge, die möchte ich einfach neu lernen. Nicht, weil ich es tun muss, sondern weil ich es tun darf. Und weil ich wirklich auf das vertraue, dass Jesus mit jedem Tag unser Herz auch verändern möchte. Unser Leben verändern möchte. Und das möchte ich einfach mitgeben, mit der Aussage von Petrus, als einen, der das ja live erlebt hat. Und ich möchte euch mitgeben, einfach, dass wir der Bibel einfach wirklich vertrauen dürfen, vorbehaltlos. Amen. Amen.